Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Viele unserer Kunden, die Beratung in Anspruch nehmen, die brauchen keine gesetzlichen Datenschutzbeauftragten, weil sie einfach die Kriterien nicht erfüllen. Und sage aber jedem, definiert bitte einen Datenschutzverantwortlichen, ohne den Beauftragten zu nennen. Einfach nur, dass man eine Anlaufstelle hat, dass Leute, die sich unsicher sind, wissen, wo melde ich mich jetzt und sage, du schau, das schaut so und so aus, was du meinst. Und eins muss ich nur loswerden, als prozessual denkender Mensch, wenn es so geht darum, dass Daten, wie irgendwelche Gesundheitsdaten oder vertrauliche Informationen per E-Mail versehentlich an einen falschen Empfänger geschickt worden sind, da ist immer mehr die Frage, warum wird denn das zum Geier wirklich per E-Mail verschickt? Wurscht, ob es an einen richtigen oder einen falschen geht. E-Mail ist eine Postkarte, sage ich mal, wo man technisch gesehen, wo man als Empfänger nach dem Briefträger weiß, wo die Tante Mitte auf Urlaub ist. Also da ist nicht einmal ein gescheites Kuvert um, außer man verschlüsselt. Also das ist ein denkbar schlechtes Medium
für solche Geschichten. Da ist die Gewohnheit ein bisschen der Spielverderber und die Usability. Wenn es nicht andere Programme gäbe, die oder andere Kommunikationsmöglichkeiten, verschlüsselte Messenger-Dienste, die das auch könnten und viel besser könnten, aber die ist man halt nicht gewohnt und die kennt man nicht. Und
alle machen
Mail und deshalb, was soll schon sein?
Ich bin jetzt nicht so, dass ich E-Mail nicht mag. Ich finde, man sollte sich dessen bewusst sein, was für ein Medium das ist und was man darüber schickt. Und selbst wenn man den richtigen Adressaten reinschreibt, heißt das noch lange nicht, dass das alles fein ist. Das ist einfach systemimmanent bei E-Mail. Es ist einfach sehr vulnerabel.
Technisches Thema natürlich. Und was man aber schon sagen muss, bitte korrigiere mich, vielleicht hast du andere Erfahrungen, aber der Großteil bei E-Mail-Problemen aus meiner Sicht, bei Data Breaches mit E-Mail-Themen, resultiert aus menschlichem Versagen.
Definitiv.
Eingetreten werden, weil man eben ganze Datenbank-Auszüge versendet, obwohl man es eigentlich nicht wollte, und der kriegt dann das war jetzt gerade umstanden in den Medien vom ganzen Kundenbestand, wobei die Banken übrigens, weil du das Audit angesprochen hast, die haben ja relativ gut abgeschnitten,
also da war die
Behörde ganz zufrieden damit.
Ja. Nein, ich will ja die Banken nicht eintunken, überhaupt nicht. Es geht mehr so um das Grundsätzliche, und das ist ja nicht einmal nur ein technisches Thema oder, wie du sagst, eigentlich ein menschliches Thema. Dadurch, dass man E-Mail so für viele Dinge nutzt, die meiner Meinung nach prozessual im Unternehmen gelöst werden sollten, zum Beispiel Zahlungsfreigaben, der Klassiker. Wenn ich im Unternehmen eine Richtlinie habe, dass der Chef oder wer auch immer niemals nicht eine Zahlung per E-Mail beauftragen wird, dann bin ich schon mal gegen eine Phishing-Attacke, die genau das, oder ich nicht einmal Phishing, gegen diese CEO-Fraud immun, weil es gar nicht sein kann, dass so eine E-Mail reinkommt, die eine Überweisung auslöst.
Super Beispiel, darf ich da ein kurzes Beispiel aus meiner Praxis dazu bringen? Ein Kunde von uns, die haben, das war ein Reisebüro, und die haben eine E-Mail-Adresse, die in der Domain ein L drinnen hat.
Oh.
Und dann ist eine Mail gekommen an eine Buchhalterin in dieser Firma, und da ist der Absender gewesen, die gleiche Adresse, wo sonst auch Mails herkommen, Chefadresse, nur hatte bei der Chefadresse statt einem L war ein großes I, was man nicht auseinandergekannt hat natürlich vom Schriftding. Und dann war das noch richtig auch gut gemacht. Also mit KI hat sich dieser Angreifer auch den Sprachstil, der hat auch sogar dieselbe Grußformel verwendet. Der hat charakteristischerweise immer ein Merci drunter geschrieben. Auch das war da. Das ist dann nur noch deshalb aufgefallen, weil eben diese Dame zum Glück wachsam war und gesagt hat, das ist jetzt aber schon ungewöhnlich, dass dieser Betrag, 17.000 Euro, überhaupt bei E-Mail freigegeben wird, weil solche Zahlungen werden in der Regel nur schriftlich mit Abzeichnung freigegeben und da ist es dann halt aufgeflogen. Aber wenn das jetzt, sagt man, ein anderer Mitarbeiter da sitzt, das sind so die Tücken, wo man sagen muss, da kann man dem Mitarbeiter vielleicht gar nicht viel vorwerfen, aber solche Prozesse, wie du sie erwähnt hast, die können sowas schon verhindern. Kann man sagen, das ist Stein in den Weg legen und Stöcke zwischen die Beine werfen. Aber das kann tatsächlich, wenn man die Leute zu etwas mühsamerem Vorgehen zwingt, hat man einen großen Sicherheitsgewinn manchmal.
Ja, ich behaupte sogar, wenn man wirklich einen Prozess sauber designt hat und gut umgesetzt hat, dann ist er nicht mehr mühsam. Das ist natürlich zuerst der Umstellungsschmerz. Weil jetzt haben wir es immer bei E-Mail gemacht, wo muss ich denn jetzt da in das Programm rein? Ja, und nach 2 Monaten jubelt jeder drüber und ärgert sich, dass er E-Mail kriegt. Weil das kann man im ERP und so weiter, das hängt ja einfach von den Tools ab, die schon da sind. Und viele kennen das ja sogar schon. Und dann habe ich dann halt da drin Freigabeprozesse. Und rede nicht von Ausdrucken und solche Grausamkeiten, sondern wirklich digitale Freigabeprozesse, die eben nicht E-Mail-basierend sind. Und ich höre dann auch sehr häufig, vor allem im Vorfeld, ja, wir sind ja viel zu klein für solche Angriffe. Ich bin schon gespannt auf deine Beispiele. Also ich kann nur sagen, Betrieb in unserer Größenordnung, weniger Büroarbeitsplätze wie wir, wurde nach 30.000 Euro erkannt, dass falsch überwiesen worden ist. Das wäre noch sehr, sehr, sehr viel weitergegangen. Das ist kein großer Betrieb. Und schon vor vielen Jahren eine ganz andere Branche. Da ging es um physische Produkte, die denen rausgeleitet worden wären, LKW-weise, Sattelzugweise. Also da richtig klassischer Betrug und das ist eigentlich kein Cyberangriff, weil das hätten sie per Brief oder Fax auch machen können. Es war kommen wohl, dass sie per E-Mail reinkommen. Und das hat mit der Größe nichts zu tun und die Angreifer haben oft viel Zeit und viel Engagement und hängen sich da richtig rein.
Ich würde auch dir da total zustimmen, dass die Größe oder eine fehlende Größe überhaupt keine Gewähr dafür bietet, dass man nicht Ziel eines Cyberangriffs wird. Die Angriffe sind halt vielleicht unterschiedlich. Wir haben jetzt auch, das ist jetzt 2 Monate her, da war ein Unternehmen, das ist, kann man als klassisches KMU bezeichnen, mit 30 Mitarbeitern. Und die sind jetzt auch Opfer eines Angriffs geworden. Da hat eine Mitarbeiterin ein Schadmail bekommen, die hat den Link angeklickt und dann war der Angreifer schon drinnen und der hat dann eine Weiterleitung eingerichtet für alle E-Mails, die diese Dame bekommen hat und für alle E-Mails auch mit bestimmten Inhalten, also Bankzahlung, Kontonummer, also nach Stichworten automatisch gesucht und ist alles weitergeleitet und auch Sicherheitsverstoß, IT-Problem, das alles war, wurde sozusagen rausgefiltert vom Eingang, dass die auch nichts kommunizieren konnte in dem Bereich. Und das ist ja auch darauf hinausgelaufen, dass die einfach dann Social Engineering betreiben wollten in weiterer Folge und haben auch damit angefangen. Auch da war die Mitarbeiterin dann so, dass sie reagiert hat. Allerdings sind da schon einige Daten rausgegangen zuvor. Gerade dieser Posteingang, das ist natürlich vieles weitergeleitet worden, der hat das alles rausgelesen. Und da war dann auch eben die Frage, muss man sowas melden? Und das ist ein klarer Fall von ja. 3 Tage lang sämtliche eingehenden E-Mails an einen Angreifer, der Lösegeldforderungen stellt. Das war in dem Fall so. Da kann man nicht sagen, da ist nichts passiert.
Ja. Also auch im Moment sehr weit verbreiteten, also ich rede jetzt nicht von Einzelfällen, sondern wirklich laufend haben wir das, wo über Phishing-Attacke Zugang auf Postfächer, E-Mail-Postfächer erlangt wird. Was man technisch übrigens mit 2 Faktoren wirklich stark eindämmen könnte, ist wieder Bequemlichkeit, wäre meldepflichtig, oder? Auch wenn noch kein Schaden entstanden ist.
Das ist ja die Frage, woher will man denn das überhaupt wissen, ob Schaden entstanden ist? Jetzt kann man sagen, okay, der hat ja nur meine Daten verschlüsselt zum Beispiel und gibt man sie eh wieder raus und wenn ich aber ein Backup habe, dann brauche ich den gar nicht, dann kann eh nicht viel passieren, aber das weiß ich ja nicht, ob der dann Ruhe gibt oder ob der nicht sagt, okay, im zweiten Schritt, dann veröffentliche ich sie eben im Darknet und verkaufe sie an irgendwen oder was auch immer. Das kann man seriöserweise nicht einschätzen und da würde ich jedem davon abraten, das ist auch, kommt nicht immer vor natürlich und oftmals geht es vielleicht gut, aber es gibt nichts Schlimmeres, also wenn man solche Verstöße vertuscht. Und dann im Nachhinein kommt es ans Licht, weil eben ein Kunde zum Beispiel darauf kommt, hey, ich habe jetzt eine Mail bekommen von jemandem, von dem ich keine Mail bekommen habe, oder der hat hat sie Dinge über mich gewusst, die nur ihr wissen dürft. Wie kann das sein? Und dann kommt das Rädchen ans Laufen. Und in dem Fall haben wir aber zum Glück dann eine Datenverletzung gemeldet an die Datenschutzbehörde und auch gesagt, was passiert ist. Wir haben gesagt, wie man das eindämmen konnte vor Ort und relativ schnell. Und wir haben gesagt, Risiko kann dieses und jenes sein für die betroffene Person. Und da hat die Datenschutzbehörde dann auch gesagt, okay, im Moment kann man nicht viel mehr tun. Das Verfahren ist mal vorläufig eingestellt. Und da muss man sich mal nichts vorwerfen. Ja? Wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, man hat es vielleicht unterschätzt und hätte es auch an die Betroffenen melden müssen. Oder es kommt raus, es sind vielleicht noch andere Schäden jetzt möglich gewesen, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Das kann immer mal sein. Ja? Aber man darf nicht vergessen, allein das Nicht-Melden ist ein Verstoß gegen die DSGVO, der mit Sanktionen von bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Konzernumsatzes bedroht ist. Das heißt, schon allein aus diesem Grund. Geschweige denn, nicht zu sprechen vom Reputationsverlust, den man erleidet, wenn man sowas vertuscht.
Ja, so ist das schon wieder lang gemacht. Also heißt im Zweifelsfalle melden, oder? Sehe ich das richtig?
Würde ich gar nicht, ja, die Frage ist ja, wo setzt man denn den Zweifel an?
Ja, ja.
Wie du richtig sagst, das hast du ja, glaube ich, vorhin nochmal gesagt, die Unternehmen sind das, wird schon nichts sein und man ist da so ein bisschen heimzärmelig unterwegs und soll man jetzt schon Fass aufmachen mit der Behörde. Ich würde schon sagen, im Zweifelsfall melden, aber ich würde den Zweifel nicht unnötig niedrig ansetzen. Was aber wichtig ist, ist zu verstehen, was passiert ist. Um zu verstehen, was der, also quasi wie der Angriff zustande gekommen ist, zu verstehen, ob ich in der Lage war, das einzudämmen und zu verstehen, ob ich in der Lage bin, zukünftig, also dieses Einfallstor auch zu schließen. Und wenn ich all das verlässlicherweise sagen kann, okay, das habe ich im Griff, dann kann man vielleicht sagen, okay, ich melde es nicht. Aber realistischerweise ist meistens, gerade bei dem Thema, was kann denn alles passieren damit, was kann der Angreifer damit machen oder was können da für Schäden drohen? Das lässt sich oft schwer sagen, gerade wenn größere Datenbestände betroffen sind. Dann ist das eigentlich kaum zu rechtfertigen, wenn man das nicht meldet.
Ja.
Wenn man halt, vielleicht, Entschuldigung, das ist jetzt
alles gut.
Aber weil ich auch gerade dran denke, oft ist es schon so, wie du sagst, Freitagnachmittag, niemand mehr da, IT schon im Wochenende, der Geschäftsführer wurschtelt sich allein durch seine EDV und versucht irgendwas rauszufinden und dann der andere ist vielleicht noch im Urlaub auf Ibiza. Die 72 Stunden, die sind es einfach und ich muss in dieser Zeit melden. Wenn ich es nicht mache, dann muss ich mich rechtfertigen, warum ich es nicht mache und selbst dann ist die Grundvoraussetzung, dass ich das verlängern kann, auch die, dass ich sage, ich konnte nicht mal teilweise melden. Weil wenn ich nicht alle Infos habe innerhalb dieser 72 Stunden, dann muss ich zumindest sagen, okay, das ist Stand jetzt, wir erheben weiter und liefere dann schrittweise die Informationen nach, sobald ich sie habe.
Damit hast du jetzt eine meiner zwei Fragen, die ich gehabt habe, schon beantwortet. Also man weiß ja oft noch gar nicht die Tragweite oder was genau passiert ist und Logs werden, das dauert alles. Mhm. Das heißt, nicht im Zweifel, sondern man weiß, es ist irgendwas passiert, man weiß noch nicht genau, man beschreibt es mal so gut wie geht, man sagt, Stand jetzt gibt es noch nicht genug Informationen und schickt es mal ab.
Genau.
Ist das so dein Rat?
Gerade wenn man, also ich versuche beim Datenschutz immer nicht im Elfenbeinturm zu sitzen und zu sagen, so müsste es sein und dann rede ich total an der Realität vorbei. Das ist, man läuft auf Gefahr als Jurist, dass man das tut, aber ich versuche das nicht zu tun und einen praktischen Ansatz zu wählen. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass ich überhaupt nicht sagen kann, wie schlimm das ist, dann muss ich es auf jeden Fall melden.
Und dann gibt es ja noch die zweite Befürchtung, ja, wenn ich jetzt das so oft melde, so quasi, was macht denn das für ein Bild bei der Datenschutzbehörde? Jede Woche schicken die irgendwas, das muss ja ein wilder Laden sein. Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
Ja, also vielleicht nochmal als eine kleine Ergänzung, die Bestimmung in der DSGVO mit der Meldung an die Behörde ist ja so aufgebaut, dass sie sagt, Verletzungen sind zu melden, es sei denn, ich kann sagen, dass nichts passieren wird. Das heißt, es ist ein bisschen Umkehrung des Ganzen. Also der Grundsatz ist immer melden, außer ich kann sagen, dass kein Risiko besteht. Und wenn ich das halt nicht sicher sagen kann, dann bleibe ich eben bei diesem Grundsatz. Deshalb muss man schon sagen, im Zweifel bitte melden. Und das Zweite, was du gesagt hast, also was war das?
Ja, also quasi, wenn man dann jeden ansatzweise vorhandenen Fall meldet, nicht so quasi da sich wöchentlich an die Datenschutzbehörde meldet, das ist jetzt aber überzeichnet, aber da schwingt natürlich schon so die Befürchtung mit, na gut, wenn ich da so viel melde, irgendwann kommen die, und also denke ich, was ist denn da los? Also da stimmt ja was nicht.
Aber wenn es so wäre, dass ich laufend Meldungen produzieren muss, dann habe ich ja auch ein strukturelles Problem und dann ist es vielleicht sogar trotzdem besser. Ich beziehe die Behörde mit ein und die sagt mir, wie ich es besser machen kann, weil Teil dieser Kommunikation ist ja nicht nur, was ist passiert, müssen wir irgendwie die Betroffenen informieren, sondern die Kommunikation, die fragt ja auch nach der Ursache des Problems und ob die Ursache behoben werden kann oder ob es vielleicht ein strukturelles Thema ist, aber vielleicht sogar einen Maulwurf im Unternehmen habe. Und solche Dinge kommen nur ans Licht, wenn ich sauber aufarbeite. Wenn ich das nicht mache, dann ist im Long Run sind die Probleme, die drohen können, einfach viel größer. Und ich muss auch sagen, meine Erfahrung bislang mit der Behörde zeigt auch, dass die keineswegs so sind, dass sie mir ständig mit dem Finger auf die Verantwortlichen zeigen und sagen, das hätte nicht passieren dürfen, das hätte nicht passieren dürfen. Sondern da geht's, die sind, das ist mein Gefühl, das ich bislang habe, und das besteht jetzt sicher auch in der Statistik, die ich jetzt da im Kopf führe, was denn das Ergebnis dieser Meldungen ist, die haben da schon ein Verständnis dafür, dass man nicht alles hundertprozentig sauber und sicher haben kann. Und es ist ja auch der Data Breach per se kein Datenschutzverstoß. Das ist ja auch ganz wichtig zu betonen. Der Datenschutzverstoß, der ist unabhängig von einem Data Breach dann vorliegend, wenn ich keine angemessenen Sicherheitsmaßnahmen habe. Aber nur weil irgendwo was passiert, das kann einfach sein. Und ich verstehe schon, wo du auf den ausführst, wenn es heute was passiert und vielleicht in einer Woche nochmal was. Wenn jetzt dann in einem Monat wieder das Gleiche ist und der Dritte schickt das gleiche E-Mail hinaus, wieder unverschlüsselt, dann muss man irgendwann sagen, okay, dann habe ich ja auch Fehler gemacht. Und dann wird man auch wahrscheinlich dazu stehen müssen, weil diese Themen, Meldung und Zusammenarbeit mit Behörden, Transparenz gegenüber Betroffenen, die spielen eine wesentliche Rolle bei der Frage, wie hoch dann möglicherweise in einem Strafverfahren dann das Bußgeld sein könnte.
Ja, okay.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.